Das Thema meiner Kurzpredigt heute ist: Steh auf, wenn du ein Christ bist. Einige werden es sicherlich noch kennen. Damals in der Schule ist man aufgestanden, wenn der Lehrer hereinkam, ging mit wegen Respekt aus dem gegenüber der Person, dem Amt oder der Institution. Es gibt auch diesen Schlachtruf im Fußball: Steh auf, wenn du ein Deutscher bist. Da kann man jede andere Nation ja auch mit reinfügen. Ne? Wir sollten heute Gott, Jesus oder die Kirche, auch deren Ämtern gegenüber, Respekt gegenüber zeigen. Aber wir stehen auch am Anfang der Gemeinde, der Versammlung zum Beispiel auch auf. Nicht jedes Mal, zu jeder Gelegenheit. Aber mir geht es eigentlich ums Aufstehen, dass wir eine Mitarbeit, das ist wichtig, dass wir mitarbeiten im physischen sowie auch im geistigen Sinne und einen Teil dazu beitragen, was wir in der Kirche tun können. Positive Handlungen im physischen wie auch im geistigen durch Gebete. Es gibt zwei bekannte Glaubensväter, die eine physische Bewegung durchgeführt haben, als sie wenig Kraft hatten, aber sie haben sich bewegt. Und das schauen wir uns mal an. Das sind 1. Könige 19, Verse 5 bis 8. 1. Könige 19, Verse 5 bis 8. Das ist jetzt der Elia. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häuptern lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Schauen wir uns auch eine zweite Stelle an, in 2. Mose 3, Verse 1 bis 3. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Schauen wir uns 2. Mose 19 an. 2. Mose 19 und Verse 3 bis 6. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten: Verkündigen, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch hingetragen habe auf Aders Flügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und auch 2. Mose 19, Vers 16 bis 21. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und er trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und die Posaune und der Posaunenton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Vers 20. Als nun der Herr hinniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm: Steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Also wir sehen auch hier ein Entgegenkommen von Mose auf dem Berg Sinai. Da hören wir auch von einem Erdbeben, welches ein Zeichen ist. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Hier geht es auch um die Erscheinung Gottes. Es geht hier der Tradition nach, im Alten Testament wurden hier die 10 Gebote zu Pfingsten verkündet. Heute, wenn wir zum Beispiel morgen Pfingsten feiern, in der neutestamentlichen Kirche, ist uns der Geist gegeben worden, damit wir die 10 Gebote halten können. Es ist auch sehr interessant, dass an dieser Stelle gibt es nämlich einen Querverweis in Matthäus 5, Verse 17. Schlagen Sie bitte auf, Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Da bekräftigt halt nochmal Jesus im Neuen Testament, was hier ein Querverweis ist. Sozusagen sehen wir denn hier auch einen Hinweis darauf, dass die Gebote hin weiter zu halten sind. Ne? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Eine Art quasi Warnung, für, dass man in der dritten Auferstehung landen kann, wenn man das nicht macht. Zusammenfassen möchte ich nochmal die physischen Ereignisse der 4 Bibelstellen. Wir sehen in der ersten Bibelstelle, die ich genannt hatte, den Königen, steh auf. In der zweiten geht es ein Hingehen auf den Berg Horeb. In der dritten Bibelstelle finden wir, er stieg hinauf zu Gott auf den Berg Horeb. Und in der vierten Bibelstelle ist er entgegengegangen, Gott. Es ist immer, früher kennt man das aus der Grundschule, hat man so einen Zeichentrickfilm selber erstellt auf so ein Büchlein, hat dann eine Figur darauf gemalt, die lag und auf jeder Seite, wie sie sich dann irgendwann setzt. Und wenn man das durchgeblättert hat, dann hat man gesehen, wie die Figur Bewegung annimmt. So kann man sich das auch ungefähr vorstellen. Ist hier eine physische Bewegung notwendig gewesen? Ne? Ich möchte jetzt heute mit Ihnen was machen. Sie sollen auch alle mal bitte mitmachen. Das war bis jetzt noch nie der Fall. Ich bitte Sie mal alle zusammen aufzustehen, auch im Internet, auch die Kinder. Und ich möchte Sie jetzt bitten, einmal kurz aufzustehen. Bitte schön. Ja, etwas schwerfällig, aber es klappt. Danke, Sie dürfen sich wieder setzen. Mein Thema ist, steh auf, wenn du ein Christ bist. Natürlich kostet das Überwindung, auch physische Überwindung. Ja? Es ist zum Beispiel auch so, wenn es einen Aufbruch gibt zum physischen Ort der Sicherheit, dann müssen wir der Kirche gehorchen und diesen aufstehen und dahin und bewegen. Es ist nicht anders möglich. Für viele wird es vielleicht ein Aufstehen geben. Wir sollten jetzt zu dieser schwierigen Zeit den Weckruf gehört haben und vielleicht ein mehr Überwindung aufbringen als sonst. Interessant ist, dass der Herr Hahnstein letzte Woche in der Kurzpredigt das Thema hatte, in Schwachheit stark sein. Meine Kurzpredigt ist eine Fortführung von dem, steh auf, wenn du ein Christ bist. Ich habe ein Ausschlussverfahren entwickelt, über 8 Punkte hin, das quasi ausschließt, dass wenn man die Wahrheit in sich hat, die Wahrheit Gottes lehrt oder ein wahrer Christ ist, dass man in dem Falle nicht aufsteht. Wir fangen mal an mit Punkt 1, was der Fall sein kann, damit man nicht aufsteht. Wenn man die Predigten der wahren Kirche zum Zeugnis an alle Welt überhaupt erstmal gar nicht wahrnimmt, die über Internet übertragen wird. Punkt 2. Christen, die Weihnachten, Ostern, Halloween oder andere heilige Tage in deren Sinne feiern, können nicht aufstehen. Dritter Punkt, die Dreieinigkeitslehre. Vierter Punkt, Lehre der unsterblichen Seele. Nach dieser Irrlehre lässt sich das Leben mit einer Eisenbahnfahrt vergleichen, an deren Ende eine Weiche automatisch in Richtung Hölle gestellt ist. Bekennt man sich irgendwann im Laufe der Reise zu Christus, wird die Weiche am Streckenende umgestellt und man fährt schnurstracks zum Himmel. Fünfter Punkt. Glaube, dass Jesus Mensch und Gott zugleich auf Erden war. Sechster Punkt. Sonntagsheiligung. Siebter Punkt. Ökumene. Das ist ein Dialog zwischen Judentum, Christen und Islam. Funktioniert nicht. Und achter Punkt. Gott ist eine Familie. Wir sollen Gottwesen werden alle. Dies würde eigentlich schon ausreichen, damit alle Menschen überhaupt erstmal gar nicht aufstehen. Die Lehre ist nicht so sehr bekannt. Nur eine Handvoll Menschen würden aufstehen. Viele Glaubensprinzipien werden von Generation zu Generation weitergegeben, ohne zu hinterfragen überhaupt. Ich gebe Ihnen mal heute ein Beispiel. Jeder kennt von Ihnen Mancherie. Ich habe versucht, noch eine zu bekommen vor ein paar Tagen. Die haben Sommerpause. Schade, ne? Es gibt die Piemont-Kirsche, die ist bekannt für Qualität. Gerade in der Provinz Piemont. Ich habe gestern Wein getrunken aus Piemont, ne? Und die Piemont-Kirsche ist aus der italienischen Provinz Piemont, aus einer hügeligen Provinz, die Alpi dei Monti genannt wird. Heißt übersetzt am Fuße der Berge. Und es liegt zwischen den Alpen und der Po-Ebene, damit man sich so das ungefähr vorstellen kann. Aber die Piemont-Kirsche ist eine Marketing-Erfindung der Firma Ferrero. Sie ist so real wie Entenhausen. Das ist die große Lüge um die Piemont-Kirsche. Die italienische Piemont-Kirsche ist eine Erfindung. Die meisten Kirschen kommen aus Polen, Osteuropa oder anderen Regionen, da wo sie gerade günstig gehandelt werden. Dann gibt es ein zweites Beispiel aus Armstrong, aus dem Buch Geheimnis der Zeitalter. Da hat er mal geschildert, wie er in der Schule gefragt worden ist, wer hat eigentlich Amerika entdeckt? Und der kleine Junge antwortete, die Indianer. Und die Lehrerin sagte, nein, das ist falsch, das dürfen wir nicht lernen, das kann nicht sein. Das hat Christopher Columbus entdeckt. Tja, das entspricht nicht der Norm, nicht der Tradition, nicht was die Menschen gelehrt haben über Generation für Generation, ne? Wenn wir, und wenn die Möglichkeit besteht, die Versammlung der Kirche wahrnehmen, über Internet oder hier vor Ort, wo sie stattfinden, werden wir die Wahrheit der Bibel erfahren. Es wird keine falschen Lehren aus Generation oder Generation übertragen werden, die nicht stimmen. Wir müssen zurzeit einfach mehr tun, als bisher wir getan haben. Wir sollten unser eigenes Leben geregelt haben in erster Linie, dann sollten wir aber vielleicht auch schöne Dinge unternehmen, mit Geschwistern, mit Eltern, mit Familien, was für Möglichkeiten noch bestehen, vielleicht eine Reise, wenn es wieder machbar ist, bis es nicht mehr, vielleicht wir gar nichts mehr machen können. Dazu muss man sich aber bewegen, physisch, auch aufstehen. Jetzt muss ich dich mal ein bisschen mehr auf den geistigen Aspekt kommen. Ich hatte ja gesagt, dass wir unseren Teil auch geistig dazu beitragen können, wie Gebete. Aber in erster Linie möchte ich darauf zurückkommen, dass das Wort von der Predigerschaft zu aller Welt als Zeugnis gepredigt werden muss oder auch über Internetbroschüren. Da schlagen Sie mir nochmal zusammen auf, Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dass dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das heißt aber nicht, dass auf der ganzen Welt alle davon jemals gehört haben werden. Schlagen wir hier nochmal Markus auf, Markus 13, Vers 10 bis 11. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Ich habe hier aus der Lutherbibel 84, aber wir können auch das nochmal in der Menge Bibelübersetzung nachlesen, da heißt es besser. Und unter allen Völkern muss zuvor die Heilsbotschaft verkündet werden. Wenn man euch nun abführt und vor Gericht stellt, so macht euch nicht im Voraus Sorge darüber, was ihr reden sollt, sondern was von euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Das kann in naher Zukunft uns auch schon passieren. Das Ende kann jetzt jederzeit kommen. Es hätte vielleicht auch schon viel früher kommen können, aber aufgrund von individueller Sünde oder Abfall vom Glauben ist es verzögert worden. Die Beschleunigung ist aber ebenfalls möglich. Durch unser physisches und unser geistiges Aufstehen, wie ich gerade in vielen Beispielen gegeben habe. Durch Gebete, intensives Bibelstudium, Broschüren und so weiter. Wie ich schon gerade gesagt habe, das Evangelium wird zu einem Zeugnis unter allen Völkern verkündet werden. Das heißt nicht, dass alle dies überhaupt überall gehört haben müssen. Das zeige ich Ihnen jetzt an einer Bibelstelle, sehr interessant. Schlagen wir mal zusammen auf Jesaja 66, Vers 19. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Nach Tarsis, nach Put, nach Lut, nach Mesesch, nach Rosch, nach Tubal, nach Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Diese Stelle bezieht sich auf den Zeitpunkt nach der Wiederkunft Jesu Christi. Dann werden die Völker das wahre Evangelium gelehrt bekommen. Interessant ist, Tarsis ist Spanien. Put ist Libyen. Lut sind arabische Nationen. Mesesch ist Moskau. Rosch ist Weißrussland. Tubal allgemein Russland. Javan ist Griechenland oder auch Japan. Und den fernen Inseln. Die meisten Menschen werden nichts von der Wahrheit gehört haben in diesen Ländern, bevor Christus zurückkommt. Sie wollen es ja auch nicht. Zurzeit kenne ich persönlich nur zwei Personen, die die Wahrheit kennen und auch danach tun, in Tarsis. Eine ist bereits verstorben und wartet auf die Auferstehung von den Toten. Ich hoffe nicht, dass es so bleibt, aber die Bibelstelle deutet auf das Gegenteil hin. Ich möchte jetzt nochmal auf die Berge zurückkommen, die am Anfang die Gottesmänner entgegengegangen sind, wie Elia und Mose, die immer wieder zu dem Berg Horeb oder auch Sinai gegangen sind. Und es ist hierbei sehr interessant, den Zusammenhang zu diesen Bergen zu sehen. Gott gibt uns die physische und geistige Kraft, damit wir ihm immer wieder aufstehen können und aus allen schwierigen Lebenslagen herauskommen. Was also hat es auf sich mit den Bergen? Und woher kommt die Kraft Gottes? Das möchte ich nun nochmal näher uns anschauen. Und dazu schlagen Sie bitte auf. In Psalm 121. Psalm 121. Verse 1 bis 2. Übrigens, eine schöne Stelle, die auch besungen worden ist im Elias-Oratorium, wer das kennt, von Mendelssohn Bartholdy. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir die Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, den Himmel, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt Vers 4. Da geht auch das Elias-Oratorium gleich in Vers 4 über. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Wir sehen also ganz klare Bestätigung, dass Gott uns nicht vergisst. Er schläft und schlummert nicht. Er sieht alles. Er gibt uns die Kraft für das physische und geistige Aufstehen. Und die Kraft alleine kommt von Gott, nicht von uns. Das sollte jedem klar sein. Kommen wir jetzt nochmal auf die Berge zu sprechen, welche am Anfang ja, wie gesagt, jetzt öfter erwähnte, den Berg Horeb oder den Berg Sinai. Die Berge spielen eine wichtige Rolle hier in dem Fall. Ich will mal auf 5 verschiedene Berge eingehen. Es gibt den Berg Karmel, da wo das Brandopfer von Elia stattfand, wo Gott das Feuer regnen ließ und alles zerfraß, das Brandopfer. Die Baale antworteten hier auf dem Fall nicht, auf dem Berg. Dann gibt es den Berg Zion, Gottesberg oder Heiliger Berg auch genannt. Den Berg Sinai, wie gesagt auch Horeb. Der Berg der Verklärung oder der Berg der Gesetzgebung, der 10 Gebote. Das Berg der Seligpreisung, an dem Jesus die Bergpredigt gab. Und auch der Ölberg. Hier wird die Wiederkunft Jesu Christi stattfinden. Berge sind im Alten, vom Alters her, Stätten der Offenbarung Gottes, der Anbetung und des Opfers gewesen. Aber auch Höhen- und Bergaltären opferten die Israeliten nach heidnischem Vorbild ihren Götzen. Ne? Das ist natürlich auch der Fall gewesen. Aber die Wucht der Berge zeigen Gottes Schöpfermacht und verkünden seine Kraft und auch seine Herrlichkeit. Schlagen Sie hierzu mal auf Psalm 104, Vers 32. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Die Beschreibung der feurigen, rauchenden Berge bezeugen die Allmacht und die Herrschaft Gottes über die Natur. Erdbeben sind zum Beispiel ein Zeichen Gottes. Wenn wir jetzt schon auf Psalm sind, dann möchte ich Psalm 18 lesen, 7 bis 8. Psalm 18, 7 bis 8. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel. Und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte. Und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Auch Apostelgeschichte 4, Vers 31. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle von Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. In diesem Fall hat Gott nach einem Gebet unmittelbar danach mit einem Erdbeben geantwortet und ihnen erneut Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Dies kann auch in Zukunft wieder passieren. Schlagen wir mal Matthäus 17, Verse 20 bis 21 auf. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures kleinen Glaubens und so weiter und so fort, Nummer 20, bin in der Sprache Glaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und auch wird nichts unmöglich sein. Es zeigt alle Möglichkeiten auf, die wir haben. Wie gesagt, im physischen Aufstehen wie auch im geistigen Aufstehen. Die Möglichkeiten sind da, durch die Kraft Gottes, die er uns gibt. Und kurz vor der Wiederkunft Jesus Christus wird es große Erdbeben geben. Möglicherweise auch eine Antwort Gottes auf gewisse Dinge, die passieren werden. Erdbeben können Warnung für Sünder sein. Aber auch für die Gerechten die Gewissheit, dass Gott mit ihnen ist. Und mit allem ist. Schlussendlich wird es auch Trost für die Zukunft von Gott geben, nach all dieser Zerstörung, die in Zukunft noch stattfinden wird. Schlagen wir hierzu abschließend auf Psalm 60, die Verse 3 bis 4. Psalm 60, 3 bis 4. Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, tröste uns wieder, der du die Erde erschüttert und zerrissen hast. Heile die Risse, denn sie wankt.